Hören, was wirkt. Willkommen zu einer neuen Folge 5 nach 12. Wir leben in einer Zeit, in der sich viele Menschen fragen, wie sicher unsere Zukunft eigentlich noch ist. Erst recht vielleicht auch nach den letzten Ereignissen, die wir gesehen haben. Kriege, geopolitische Konflikte, extreme Wetterereignisse, steigende Energiepreise, unsichere Lieferketten, Migration und eine Klimakrise, deren Folgen längst nicht mehr in Zukunftsszenarien stattfinden, sondern heute vor unseren Augen. Vieles davon betrachten wir noch immer getrennt voneinander. Hier die militärische Bedrohung, dort die Klimafolgen, an anderer Stelle die Migration. Aber was, wenn das eigentlich unser Problem verschärft, diese getrennte Betrachtung? Die Wirklichkeit hält sich nicht an Ressortgrenzen. Dürren, Überschwemmungen, extreme Hitze können Lebensgrundlagen zerstören, gesellschaftliche Spannungen erzeugen und natürlich Menschen zur Flucht zwingen. Was bedeutet das für Frieden und Sicherheit? Welche Verantwortung tragen Deutschland und Europa? Was passiert, wenn Menschen ihre Heimat nicht mehr verlassen wollen, aber irgendwann nicht mehr bleiben können? Wie können wir aus diesen Herausforderungen konkrete Lösungen entwickeln? Darüber spreche ich heute mit einer Wissenschaftlerin, die genau diesen Zusammenhänge untersucht. Dr. Kira Finke ist stellvertretende Forschungsdirektorin und Leiterin des Zentrums für Klima- und Außenpolitik bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, kurz DGAP. Zuvor war sie viele Jahre am Potsdamer Institut für Klimaforschung. Sie beschäftigt sich mit den Auswirkungen des Klimawandels auf Sicherheit, Außenpolitik und Migration und wie Gesellschaften resilienter werden können. In ihrem Buch Sturmnomaden, wie der Klimawandel uns Menschen die Heimat raubt, verbindet sie wissenschaftliche Erkenntnisse mit Erfahrung aus vielen Erfahrungen Feldforschung. Kann ich nur ans Herz legen, da reinzulesen. Liebe Kira Finke, schön, dass du da heute da bist bei 5 nach 12. Herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, ein Riesenthema. Also eine Stunde ist eigentlich viel zu kurz gefasst, aber ich bin mir sicher, wir werden an vielen, vielen Themen vorbeikommen. Wenn wir derzeit über Sicherheit sprechen, denken ja irgendwie viele zuerst, vermute ich mal, an den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, an Nahostkonflikte, an hybride Bedrohung oder Verteidigungsfähigkeit Europa, alles, was die Schlagzeilen gerade betrifft. Was macht aber die Klimakrise und die Überschreitung der planetaren Grenzen zu einer sicherheitspolitischen und nicht nur zu einer umweltpolitischen Herausforderung?
Ja, natürlich sind die Sicherheitskrisen vielfältig, aber der Klimawandel bildet eben auch eine eigene Sicherheitsthematik. Erstmal betrifft es uns ganz direkt die menschliche Sicherheit. Wir haben jetzt durch die extremen Hitzewellen gesehen, dass wir viele tausend Tote in Deutschland hatten, also viele mehr Menschen gestorben sind aufgrund der Hitze, als sie normalerweise sterben würden. Das heißt, der Klimawandel bedroht unsere körperliche Gesundheit, unsere Sicherheit. Gleichzeitig gibt es aber auch viele indirekte Effekte, zum Beispiel wenn Ressourcen knapper werden und dann Menschen eben vielleicht um diese Ressourcen konkurrieren, möglicherweise dann neue Konflikte entstehen oder sich bestehende Konflikte verschärfen, sich humanitäre Notlagen im Zuge von Konflikten entschärfen oder verschärfen. Und das heißt eben, dass diese sicherheitspolitischen Folgen des Klimawandels sehr vielfältig sind. Und dann haben wir natürlich quasi auf der anderen Seite noch die Frage der fossilen Rohstoffe, deren Abhängigkeit uns eben auch sehr stark in unserem sicherheitspolitischen Handeln prägt. Man denkt an die Gasabhängigkeit von Russland, von der wir uns weitestgehend gelöst haben. Aber jetzt auch im Zuge der Krise von Hormuz, der Schließung durch die kriegerischen Handlungen zwischen USA, Israel und dem Iran, die Ölpreisschocks. Und das wirkt sich natürlich auch auf unsere wirtschaftliche Sicherheit aus. Und gleichzeitig bedeuten eben die fossilen Importe auch, dass wir bestimmte Regime, auch zum Teil autokratische Regime, stabilisieren über dieses Industriesystem. Und das heißt eben, je mehr wir lokale Energie schöpfen können, desto resilienter können wir uns auch machen. Also es sind verschiedene Dimensionen in diesem Nexus zwischen Klimawandel, Klimafolgen, Energietransformation und Sicherheit.
Jetzt hast du das Thema sehr breit, sehr, sehr gut umschrieben, wie viele Themen da aufeinandertreffen. Ne? So, ich glaube, die aktuellen Zahlen sind 15.000 Hitzetote. Ne? So, wenn ich mir recht erinnere, ist, glaube ich, die aktuelle Zahl, die gestern irgendwie gerade rauskam, wenn wir hier aufnehmen. Jetzt haben wir gerade das Unglück in Asien. Was geht dir da eigentlich durch den Kopf, fällt mir da so spontan. Also ich meine, du hast schon viel gesehen, viel Leid auch in der Welt, ne? Kommen wir noch dazu. Aber was macht das jemand, der sich sein Leben lang mit Klimaforschung und den Folgen beschäftigt? Also.
Ja, die Zahlen und die Bilder aus Nepal, aus Tibet, aus China sind sehr bedrückend. Auch die Hitzetotenzahlen aus Deutschland, das ist eigentlich inakzeptabel, dass in einem so reichen Land wie Deutschland bei einer Hitzewelle, wie sie viele andere Staaten schon vor vielen Jahren erlebt haben, immer noch so viele Menschen sterben, weil wir eben nicht genügend gut vorbereitet sind. Und ich denke dann auch ganz persönlich sozusagen an meine ersten Jahre am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung zurück, wie ich angefangen habe, wie ich in Paris war für die internationalen Klimaschutzverhandlungen als Beobachterin und die großen Hoffnungen, die damit verbunden waren, diese Sternstunde der Menschheit und mit dem Abschluss des Abkommens und die Folgen, die damals schon zu antizipieren waren und jetzt diese Folgen über 10 Jahre später eben zu sehen, wie einerseits jetzt viele Dinge zutage treten, die die Klimafolgenforschung vorhergesagt hat. Zum Teil liegen wir mit den Spitzen der Hitzeextremen sogar noch über den Projektionen, vielleicht auch, weil es hier urbane Hitzeinseln gibt in Städten wie Berlin. Und dass wir eben noch nicht auf dem Kurs sind, dem entschlossen etwas entgegenzusetzen. Also wir haben einiges erreicht, Emissionsminderung, Energietransformation, Ausbau der erneuerbaren Energien. Es gab sicherlich auch einige Anpassungsmaßnahmen, die erfolgreich waren. Aber im Großen und Ganzen und insbesondere im globalen Bild mit der fossilen Dominanzagenda der USA sind wir eigentlich nicht auf dem richtigen Kurs. Und diese Dichotomie auch auszuhalten, ich glaube, das ist die Herausforderung. Also gleichzeitig zu sehen, es ist so offenkundig, wir müssen handeln. Und es läuft aber nicht in die richtige Richtung. Und ich glaube, das ist so die Situation, vielleicht geht es dir genauso, den Menschen jetzt gegenübergestellt sind, die sich seit vielen Jahren schon damit beschäftigen und die sich eben dafür eingesetzt haben, dass das Versprechen von Paris eingelöst wird.
Ja, also da gibt es sicher Parallelen, aber du bist tiefer im Thema, würde ich sagen, und beschäftigst dich länger damit. Aber ich kann mich erinnern, als Professor Ramstorff bei mir Gast war, habe ich ihn gefragt, von seinen ganzen Prognosen, ihm wird ja immer vorgeworfen, er ist Pessimist, ne? Wie ist denn das, die Szenarien, die eingetreten ist, die man vielleicht vor 30 Jahren prognostiziert hat? Und die Antwort ist mir in Erinnerung geblieben, der gesagt hat, naja, wir haben in vielen richtig gelegen, aber wir waren in vielen Dingen auch zu optimistisch. Wir sind viel schlimmer gekommen, als wir sie gedacht haben. Und ihm wird ja immer das Gegenteil oft so, als wenn jemand von den Leugnern kommt, vorgeworfen, ne? Und Nepal, die Bilder, wenn ich die gerade sehe, ist das, stellen wir uns jetzt auf solche Bilder ein, weil die haben mich geprägt die letzten Tage, ne? Also das war, also ich fand das krass, unvorstellbar, welche Naturgewalten da passieren auf die, wer will sich davor schützen? Also.
Genau, das stellt eben diese ganze Debatte um mehr Finanzierung in Anpassung im Gegensatz zu Emissionsminderung völlig in Frage. Also natürlich brauchen wir mehr Anpassungsfinanzierung, ich glaube, das ist völlig klar. Aber an diesen Bildern sieht man eben, wie schwerwiegend die Folgen sein können und wie wenig wir eigentlich dem entgegenzusetzen haben, wenn wir den Klimawandel jetzt so weiterlaufen lassen. Das heißt, natürlich brauchen wir mehr Finanzierung, auch mehr dann humanitäre Hilfe, um solche Notsituationen dann auch möglichst gut beheben zu können. Gleichwohl lässt sich natürlich vieles auch nicht mehr ersetzen. Wenn Menschen sterben, sind das unwiederbringliche Schäden für ihre Angehörigen und so weiter. Aber wir müssen eben auch auf Emissionsminderung setzen, weil wir sonst bei stark nichtlinearen exponentiellen Veränderungen einfach mit Anpassungsmaßnahmen da nichts mehr entgegensetzen können. Das hat man eben an dieser Flutwelle, die dort über die verschiedenen Gebäude hineingebrochen ist, gesehen, wie stark diese Gewalt ist. Und daran wird es bildlich manifest. Aber wenn man sich jetzt überlegt, okay, in Deutschland sind in der Hitzewelle, da haben wir vielleicht nicht solche Bilder, aber da sind ein Vielfaches mehr Menschen gestorben, dann sieht man eben, diese ja, diese Silent Killers, ne? Also Hitzewellen und so weiter, die dann vielleicht so ein bisschen verschwinden in unserer Aufmerksamkeit. Die sind eben auch vorhanden und nicht zu unterschätzen in ihrer strukturellen Gewalt, die sie entfalten.
Und wir stehen am Anfang, ne? Und da sind wir schon bei 15.000 nur in Deutschland. Möchte nicht drüber nachdenken, was ist, wenn das noch heißer wird, was das für Auswirkungen hat und wir nicht rechtzeitig was tun. So, jetzt wollen wir mal von den Katastrophenbildern weggehen, weil
Ja.
die deprimieren nur, weil 5 nach 12 mag danach klingen, aber es geht eigentlich um Lösung und nach vorn gucken und Möglichkeiten. Jetzt ist in dem Zusammenhang ja immer der Begriff Resilienz gefallen. Da habe ich dich erst letztens auf der Bühne erleben dürfen zum Thema Resilienz in der Diskussion bei den Zuversichtlichen. Und ja, ist, glaube ich, in vielen Diskussionen mittlerweile auch vorhanden. Vielleicht nicht unbedingt beim Sommer, aber ich glaube eher, die Ölkrise hat so das eine oder andere mit sich gebracht, wo über Resilienz diskutiert wurde. Was bedeutet Resilienz im Zusammenhang der Klimakrise für diejenigen, die nicht so tief im Thema sind wie du?
Naja, in deiner Metapher sprechend, 5 nach 12, also den Uhrzeiger zurückdrehen. Und ich würde dich auch fragen, 5 nach 12, für wen sprichst du da? Weil die Frage ist ja, für wen? Die Person, die in der Flut stirbt, für die ist es nach 12, ne? Also da ist alles zu spät. Für Personen, die vielleicht viele Möglichkeiten haben, der Anpassung, dem Klimawandel was entgegenzusetzen, für die ist es 5 vor 12, ja? Wo wir noch die Handlungsmöglichkeiten haben, wo wir sie ausschöpfen können. Und Resilienz kann eben sein, ja, einerseits die Kapazitäten so aufzubauen, dass man bestimmte Schocks nicht sofort spürt. Ja, also zum Beispiel einen großen Deich einziehen, dass dann, wenn dann die Flut kommt, man nicht direkt betroffen ist. Oder in Klimaanpassungen investieren bei Hitzewellen, also Kühlräume schaffen etc. Aber es kann auch bedeuten, nach einem Schock, nach einem extremen Ereignis, so handlungsfähig zu sein, dass man eben auch schnell wieder zurückkehren kann auf den Status quo ante, ja, also auf den Status, auf dem man vorher war, sodass man sich wieder, ja, sich wieder widerstandsfähig aufstellt, um eben den Krisen auch begegnen zu können. Idealerweise hat man das Ziel, sogar nach vorne zu gehen und zu sagen, okay, wenn wir uns von einem Schock erholen, wollen wir eigentlich zum Beispiel aus den Erfahrungen lernen und danach noch besser aufgestellt sein als vorher. Ne? So müsste man eigentlich denken. Das wäre dann echte Resilienz und das wäre auch das, was dem nahe kommen würde, was wir bräuchten. Denn der Status quo wird sich ja nicht fortschreiben. Das heißt, die Extremereignisse, die wir jetzt sehen und auf die wir uns vielleicht dann jetzt auch vorbereiten, sind nicht die, die wir in 20 Jahren sehen werden. Wir werden nochmal eine Verschlechterung haben. Das bedeutet, in diesem jetzt hochlaufenden, in dieser hochlaufenden Dynamik der globalen Erwärmung braucht es eigentlich eine sehr starke Vorausschau, um wirklich effektive Resilienzmaßnahmen zu ergreifen.
Eigentlich müssten wir uns ja schon auf mehr einstellen, ne? Weil uns ja bewusst ist, dass unser Handeln bis gestern sozusagen provoziert, dass es extremer wird.
Genau, und gleichzeitig ist eben die gute Nachricht, dass wir eben noch sehr viel in der Hand haben, was die Zukunft betrifft. Also wir können den Klimawandel zum Stoppen bringen, nicht morgen und nicht übermorgen, aber innerhalb der nächsten Jahrzehnte können wir diese Dynamik durchbrechen. Und das finde ich eigentlich einen sehr hoffnungsvollen, frohen Gedanken, weil wir dann ja auch mit den technologischen Innovationen, mit der Kapazität, die es auf dieser Welt gibt, ne, bei den jungen Menschen, bei denen, die etwas fortschreiben wollen in eine positive Zukunft, dass wir da eben auch, ja, eine sehr lebenswerte Situation herbeiführen können, wo wir die Ressourcen, die unsere Erde für uns bereitstellt, eben so einsetzen können, dass sie der Entwicklung von Menschen zugutekommen. Ja, und nicht nur diesen sehr stark extraktiven Charakter der Nutzung von Ressourcen zu nutzen.
Lass uns mal zum Thema Resilienz. Über das Thema habt ihr auch auf der Bühne gesprochen, als ich euch erlebt habe, kann ich mich gut erinnern. Mal auf hier und heute kommt, ne? Also spätestens, sag ich mal, mit dem russischen Angriff auf die Ukraine oder nehmen wir Iran und die Straße von Hormuz, sieht jeder, dass die Energieabhängigkeit nicht nur eine wirtschaftliche Frage ist, sondern auch eine geopolitische Frage, ne? Also muss man es nicht so formulieren, dass die Energiewende eigentlich eine Strategie braucht für Sicherheit, Souveränität und Unabhängigkeit?
Auf jeden Fall. Also wir brauchen erneuerbare Energien, weil sie auch auf unsere Souveränität einzahlen. Wir sehen, dass die Bereiche, in denen wir die Klimaziele nicht erreicht haben in Deutschland, das ist der Verkehrssektor und das ist der Gebäudesektor und da eben die Wärmeversorgung insbesondere, dass in diesen Bereichen die Abhängigkeiten enorm sind und es da eben jetzt auch wehtut, wenn die Ölpreise steigen, weil die Leute ihr Auto füllen müssen, ja, wenn sie das Auto benötigen, um von A nach B zu kommen und weil sie eben ja vielleicht Öl für ihre Heizung für den Winter kaufen müssen. Und das heißt, dort, wo sich Menschen unabhängig gemacht haben, indem sie in Wärmepumpen, in erneuerbare Energien, vielleicht in Elektromobilität investiert haben, die haben jetzt echt Gewinn. Also die sparen jetzt jede Menge Geld im Vergleich zu der anderen Gruppe, weil sie eben schon umgestellt haben. Und das ist etwas, was gar nicht genügend thematisiert wird. Anstelle dessen diskutieren wir weiter, wie viele Subventionen wir jetzt noch in das alte System kippen können. Ja. Anstatt zu sagen, hey, schaut mal, wir müssen es eigentlich mehr Menschen ermöglichen, diesen Schritt zu machen, weil er ist für viele nicht ganz einfach umzusetzen und auch finanziell manchmal eine Hürde.
Ja.
Anstatt zu diskutieren, wie erhalten wir dieses fossile System so lange aufrecht wie möglich? Weil die Verwundbarkeiten sind da, die Abhängigkeiten sind da. Wir werden es nicht schaffen, mit den Schocks, die in den letzten Jahren auf den Gaspreis, auf den Ölpreis geschehen sind, eine gesunde Wirtschaft fortzuschreiben in die Zukunft. Die Zeit, in der eine Wirtschaft funktioniert, die von fossilen Importen abhängig ist, sind vorbei. Und das sollte jedem klar sein. Und das ist jetzt der Transformationsschmerz, dem wir uns ausgesetzt sind.
Ja. Und wir sprichst du, glaube ich, einen wichtigen Punkt. Man sieht ja schon, dass das Handeln sich verändert hat. Ich glaube, die Nachfrage nach E-Autos hat sich verdreifacht, ist aber noch nicht da, wo sie vielleicht sein könnte. Aber das trifft natürlich am Ende auch nur die, die sich leisten können. Aber es gibt ja auch eine Menge Menschen, die diese Umstellung gar nicht schaffen finanziell. Ne? So. Aber dann lass uns mal, es geht ja darum, ihr beratet die Politik in Außenpolitik, ne, so. Und das heißt, ihr müsst, also ich weiß jetzt nicht dein tägliches Tun, aber ich würde sagen, man will ja vor Risiken warnen. Jetzt kommen die und sagen, die, ja, ist ja schön, dass wir uns da unabhängiger machen von Öl und Gas und auf Erneuerbare gehen, aber dann fallen wir ja gleich in die nächste Abhängigkeit, ne, also von Technologien, seltenen Erden oder welchen Rohstoffen auch immer. Ja, ist es so? Oder was ist sozusagen eurer Gedanken, Ideen, Antworten darauf? Oder was würdest du denjenigen antworten?
Das ist schon so. Da gibt es Gefahren von neuen Abhängigkeiten. Diese sind aber ganz anders strukturiert und man muss ganz anders auf sie reagieren. Und diese Resilienz, diesen Resilienzgedanken natürlich auch bei der Transformation direkt mitdenken.
Mhm.
Wenn wir uns jetzt Öl- und Gaspreisschocks ansehen, dann schlagen sich diese Preisschwankungen sehr schnell nieder auf den Konsumenten, ja, an der Tanksäule zum Beispiel, ja, oder bei der Versorgung mit Gas in den einzelnen Häusern oder in den großen Industrieanlagen. Das heißt, da ist ein sofortiges Preissignal, was dann durchschlägt. Ja. Bei den Abhängigkeiten von seltenen Erden oder von Komponenten oder von bestimmten Technologien, wo die Abhängigkeiten vor allem bei China liegen, also da haben wir natürlich eine ganz andere Struktur, diese Abhängigkeit. Wenn sich jetzt die Kosten für einen kritischen Rohstoff erhöhen, dann kann das bedeuten, dass wenn man dann in 10 Jahren sein Solarpanel erneuert, dass das dann teurer wird. Ja? Es ist aber nicht so, dass das dann sofort auf einen Konsumenten durchschlägt. Das heißt, dieser politische Druck, der bei Öl und Gas sofort besteht, also gibt es ja sofort Handlungsdruck, Tankrabatt etc., wird dann sofort diskutiert, der ist natürlich da nicht ganz so groß. Aber es gibt eine andere Gefahr, nämlich die der Exportkontrollen über kritische Rohstoffe, wo eben China diese Exportkontrollen verhängt hat und auch andere Staaten, Indonesien zum Beispiel oder Kongo, also DRC Kongo zum Beispiel. Und Da ist es so, wenn bestimmte Rohstoffe nicht verfügbar sind, dann kann es dazu führen, dass mittelfristig deutsche Unternehmen, die ja auch an diesen Technologien forschen, vielleicht nicht mehr die Zugänge haben, um ihre beispielsweise Batterietechnologien so weiterzuentwickeln, wie sie es sonst könnten und damit mittelfristig nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Und das heißt also, da gibt es so eine Art, so eine Art Chokehold, wo dann eben sich diese langfristigen Abhängigkeiten zu einem Verlust der Industrie in Deutschland ausspielen könnten. Und das heißt eben, dort gilt es eben auch gegenzusteuern und auch Maßnahmen zu ergreifen, um zum Beispiel extreme Subventionen durch die chinesische Regierung ihren Autobauern gegenüber im Welthandel dann etwas entgegenzusetzen.
Jetzt heißen die seltenen Erden ja nicht, weil es die zu oft gibt. Ne? Also mit einem Schmunzeln natürlich. Aber sozusagen, wie kann man sich denn vor sowas schützen? Also wenn, ne, China sagt, ist nicht mehr, dann sind das ja schon sehr gravierende Auswirkungen. Ich denke ja auch so an Digitalisierung, KI und Co. Also da ist ja einiges, wo wir das brauchen. Welche möglichen Strategien gibt es denn da zum Beispiel? Als für den Laien, so für
Ja,
euch ist das Daily Business.
also es gibt schon Einzelne, die nicht jetzt super selten sind, aber gleichzeitig ist es so, das Preissignal ist entscheidend. Also wir rezyklieren ganz wenig von den kritischen Rohstoffen, weil es eben, auch wenn man sie zum Teil selten nennt, ist es eben trotzdem immer noch billiger, die neu einzukaufen, als sie jetzt aus den ausgeschiedenen Batterien oder anderen Technologien
Ja.
wieder herauszuholen. Das heißt, das Rezyklieren ist eins. Das wird aber nicht ausreichen, weil wenn wir insgesamt elektrifizieren und insgesamt mehr digitale Technologien nutzen,
Ja.
dann brauche ich natürlich in der Insgesamtmenge mehr. Das heißt, es einfach nur im Kreislauf zu führen, wird nicht ausreichen, weil ich insgesamt mehr Rohstoffe brauche. Aber es ist ein ganz wichtiger Baustein und da sollten wir auch besser werden. Und da sind wir auch nicht wettbewerbsfähig mit China in vielen Bereichen, weil die nämlich auch im Rezyklieren besser sind als wir in vielen Bereichen.
Okay, wusste ich nicht.
Ja, und das heißt eben, wir brauchen dort Kapazitäten, wir brauchen neue Partnerschaften mit Ländern, die exportieren. Und aus meiner Sicht müssen wir auch über den heimischen Bergbau in Europa diskutieren. Und das hat zwei Elemente, die Frage der Souveränität, der Resilienz, aber eben auch das Element, dass wir sehr ungleiche Standards anlegen. Wir sagen, es ist nicht okay, bei uns in den schönen Bergen Rohstoffe zu schürfen, weil das ist furchtbar für die Umwelt. Aber gleichzeitig gehen wir in die wertvollsten Ökosysteme der Welt, wie zum Beispiel im Kongo-Becken, wo es eine hohe Biodiversität gibt und beziehen von dort die Rohstoffe, wo kaum Umweltregularien, kaum Arbeitsstandards, kaum andere Standards einfach umgesetzt werden und richten dort eine große Zerstörung an. Das heißt, ja, neue Partnerschaften mit anderen Ländern. Die wollen aber auch nicht nur, dass wir dort die Rohstoffe abziehen und Extraktivismus betreiben, sondern die möchten auch eine lokale Wertschöpfung dort haben. Das heißt also, Partnerschaft bedeutet auch, wie erschafft man eine Win-Win-Situation und auch für die Bevölkerung dort vor Ort. Also, das könnte uns auch einen Wettbewerbsvorteil gegenüber China bieten, weil China kommt selbst zum Teil mit eigenen Arbeitskräften, um dort ihre Projekte umzusetzen und hat wenig lokale Wertschöpfung. Europa sollte einen Weg gehen, wo eben auch ja, solche industriepolitischen Projekte vielleicht entwicklungspolitisch begleitet werden und man durch Trainings, durch ja, auch unser Wissen, was zum Beispiel Ausbildung betrifft und so weiter, dort auch einen weiteren Teil der Wertschöpfung von dem Rohstoff, der Verarbeitung des Rohstoffs zu Komponenten und so weiter bis zum fertigen Produkt, wo eben nicht nur der erste Schritt im Partnerland liegt, sondern vielleicht auch der zweite Schritt, sodass diese Länder in ihrer Entwicklung auch mehr von ihren Rohstoffen ziehen. Und dann sollten wir uns in Deutschland und Europa überlegen, wo sind die Forschungsstränge für die nächste Welle der Entwicklung? Ja, also zum Beispiel bei der Robotik oder ähnliches oder bei Biotech. Und nicht versuchen, dort jetzt überall aufzuholen, wo China uns jetzt schon den Rang abgelaufen hat, sondern quasi die Sprunggeneration versuchen.
Ein Sprung weiter.
Ein Sprung weiter, genau. Mhm. Aber sonst laufen wir dem ganzen System quasi hinterher. Und auch zu versuchen, eben möglicherweise effizientere Technologien zu entwickeln oder bestimmte Rohstoffe zu ersetzen. Also zu forschen, wie kann ich bestimmte Rohstoffe, die ich für Technologien brauche, durch andere ersetzen oder durch andere Technologiestränge ersetzen, sodass ich eben nicht diese Abhängigkeiten auf Dauer habe. Das sind, glaube ich, die Forschungsherausforderungen, denen man in Deutschland mit seiner exzellenten Forschungslandschaft auch begegnen kann.
Dann interessiert mich natürlich sozusagen, jetzt sprichst du aus Wissenschaftssicht, ne? Dann kann die Politik die Rahmenbedingungen setzen, die Unternehmen müssen es dann trotzdem irgendwie umsetzen,
ja.
Macht dann ja eher nicht die Politik. Jetzt so mal jagt eine Krise der anderen gefühlt, also nee, nicht gefühlt, ist so. Also man ist eigentlich bei vielen Löchern zu stopfen, wo man was zu tun hat. Hast du also da ein veränderndes Verhalten festgestellt? Also werdet ihr als Wissenschaftler an der Stelle gehört, dass genau diese Dinge gemacht werden? Weil da gibt es ja auch Widersprüche. Ne? Wenn ich als Unternehmen sage, ich soll jetzt einen Sprung weitergehen, also mal unabhängig, dass ich das Know-how erstmal brauche, sind das vielleicht Investitionen, naja, die sich heute definitiv im nächsten Quartal nicht rechnen werden, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Belust man den Knoten? Merkst du da Veränderungen oder ist der unlösbar? Also hoffe ich nicht.
Ja, ich glaube, wir brauchen das schon ein Umdenken, weil genau diese Einstellung, die du gerade beschrieben hast, ist ja auch ein Teil der Erklärung dafür, dass wir bei der E-Mobilität nicht dort stehen, wo wir stehen sollten. Das heißt, wir brauchen ein Mindset-Shift, vielleicht auch stärker an das industrielle Ökosystem, in dem Startups florieren können, dort auch zu lernen vielleicht von den Chinesen. Also nicht zu sagen, wir machen einfach so stur weiter wie bisher, sondern wir schauen uns auch an, was links und rechts passiert und wo wir vielleicht auch von anderen lernen können, um eben bei den neuen Technologien und den Zukunftstechnologien dabei zu sein. Also jetzt weiter zu sagen, wir gehen durch das 21. Jahrhundert mit Technologien wie dem Verbrennungsmotor, wie anderen Bereichen, die halt nicht mehr zeitgemäß sind, wie der Ölheizung oder einer Gasheizung, und perfektionieren die Bauweise dieser verschiedenen Technologien, anstatt zu sagen, okay, wir setzen jetzt auf die neuen Technologien. Das wird nicht funktionieren. Also wir brauchen dieses Umdenken und wir brauchen auch Mut und auch ein bisschen Lust darauf, diese Herausforderungen anzunehmen.
Ja, ich glaube, wir beide hätten Lust, oder?
Ja, also ich finde, man darf die auch innerhalb der Krisen, gerade als Personen, die, ich sag mal, nur mittelbar davon betroffen sind, auch nicht den Mut verlieren. Weil was sollen denn die Personen sagen, die wirklich gerade ihren Arbeitsplatz verloren haben, die wirklich vielleicht in einem anderen Land von der Hungerkrise betroffen sind? Ja? Denen steht die Verzweiflung zu, ja. Mhm. Aber diese Mutlosigkeit in unserer Gesellschaft, die sich ja manchmal auch in den Medien irgendwie spiegelt, finde ich eigentlich nicht gerechtfertigt, weil wir haben noch viele Karten in der Hand. Mhm. Wir haben eine Situation, in der wir noch die Möglichkeiten, unsere Forschungslandschaft, unsere Industrie, trotz der Herausforderungen haben wir hier eine sehr gut ausgebildete Bevölkerung, die sehr gut international vernetzt ist, viele Sprachen spricht, sehr gut auch auf Herausforderungen eingehen kann. Warum sollten wir das nicht schaffen? Also
ja, eigentlich müssen wir jetzt Schluss machen, weil immer so diese Motivation soll bei 5 nach 12, auch wenn der Titel das nicht verrät, immer mit reingemacht werden, unabgesprochen. Sehr, sehr gut. Dann wir gehen ja eigentlich über Resilienz und Außenpolitik und wir kommen auch noch auf Migration, aber bleiben wir noch ein Richtung Deutschland, Europa. Jetzt haben wir nur gerade einen extremen Sommer gehabt, ne, mit den vielen Hitzetoten. Jetzt kommt der Herbst, dann kommt vielleicht das andere Extrem, ne? Also weißt du, keine Ahnung, was da uns an Dingen blüht. Also wird mal schnell erstmal ein Wetterereignis schnell zum Problem und zur richtigen Krise. Ne? So, du hast gesagt, wir haben genug Wissen, wir haben sehr viel Erfahrung und Technik. Also, was wären so praktische, selbstwirksame Maßnahmen, die du nahelegen wirst als Empfehlung, damit vielleicht dann auch mehr Zuversicht entsteht? Was wären so deine praktischen Empfehlungen an der Stelle? Darfst mal so, keine Ahnung, einen raushauen.
Ja, ich glaube, jeder kann in seinem Lebensbereich Dinge zum Positiven verändern, was auch Nachhaltigkeit betrifft, ja. Das fängt im Kleinen an, was ich im Haushalt mache, was ich auf der Dienststelle tue, was ich im Fußballverein mache. Wo kann ich mich einbringen? Wo kann ich mich engagieren? Kann ich meinen Beitrag dazu leisten, dass die demokratischen Parteien in Deutschland gestärkt werden? Das alles zahlt darauf ein. Kann ich mich international vernetzen? Ja, also wo sind die Austauschformate, die wir nutzen können? Wie bringe ich mich ein? Ich glaube, da gibt es ganz viel, was man tun kann. Und ich glaube, wenn man sich mental in dem, sag mal, in der Vielfalt der Probleme irgendwie gefangen fühlt, ich glaube, dieses Gefühl kennen alle von uns, dass man denkt, okay, bitte nicht noch eine schlechte Nachricht aus einem anderen Teil der Welt, die auf uns einprasselt. Dann finde ich, hilft es auch mal, das Handy ruhen zu lassen, nach draußen zu gehen, vielleicht in die Natur zu gehen, durchzuatmen und auch zu sehen, wie viel es noch gibt, was wir schützen können, was es sich lohnt zu schützen für die nächste Generation, für unser Wohlergehen und daraus wieder Kraft zu ziehen.
Spannend. Vor wenigen Tagen hatte ich ja die Folge mit Dr. Henning Beck, Neurowissenschaftler, und zum Thema KI. Der hat was Ähnliches gesagt, eigentlich aus einer völlig anderen
Ja,
Fragestellung. Ja,
ah,
also
okay,
deswegen musste ich gerade so schmunzeln. Hat keiner
ja.
gesehen, aber du hast es ja genau gesehen. Das ist so ein bisschen.
Muss ich mal mit ihm einen Spaziergang machen durch den Wald?
Ja, kann ich nur empfehlen. Ich bin mir sicher, er hat eine Menge Gesprächsstoff. Wenn wir uns treffen, will das Gespräch auch nie enden. War auch eine sehr spannende Folge. Aber kommen wir zu sozusagen deinem eigentlichen Tun momentan, wieder zurück zum Thema Außenpolitik, ne? So, jetzt sehen wir Klimaschutz, Katastrophenschutz, Energiepolitik, haben wir alles schon ein bisschen gestreift. Dann kommen wir noch zur Entwicklungszusammenarbeit. Also wie sieht, also aus der Wissenschaftlerin-Sicht, so eine integrierte Sicherheitspolitik aus? Wie kriegt man eigentlich diese ganzen Fäden, sind ja eine Menge und eine Menge Stakeholder, auch mit widersprüchenden Interessen. Wie kriegt man das zusammen, damit es eine größere Wirkung entfaltet?
Ja, ich glaube, man muss da über die von dir auch schon erwähnten Ressortgrenzen hinwegdenken. Also nicht Entwicklung, Sicherheit, Außen, Umweltpolitik versäult denken, sondern eben überlegen, wo gibt es die Überlappung und wo hat man eben auch durch eine Koordination dieser Aufgaben einen größeren positiven Effekt. Und wie können wir auch über diese verschiedenen Säulen die außen- und sicherheitspolitischen Interessen Deutschlands voranbringen. Und ich glaube, da gibt es noch viel Luft nach oben, um diese Lücken auch zu schließen. Zum Beispiel geht es auch um die Frage, welche Rolle spielen eigentlich Klimafolgen bei Konfliktgeschehen? Oder wenn wir jetzt auf die nächsten 12 Monate blicken, was bedeutet es, wenn ein El Niño-Ereignis auf bestehende Krisen trifft, ne? Also wo wir halt nochmal eine stärkere Erwärmung haben, nochmal mehr extreme Ereignisse. Was bedeutet das eigentlich für unsere Vorbereitung auf Hungerkrisen, etwa wenn es um die Lagerung von Nahrungsmitteln in bestimmten Regionen geht? Und hier können wir einfach viel besser werden, auch über die neuen Möglichkeiten der Wissenschaft, der Technologien, der Vorausschau, dass wir eben schon viel früher wissen, dass eben die Extremereignisse zunehmen werden.
Ja. Und siehst du da eine Veränderung? Also siehst du eine veränderte Diskussion, wenn ihr mit handelnden Personen sprecht? Siehst du das schon?
Ja, also ich sehe schon auch über die nationale Sicherheitsstrategie durch den Nationalen Sicherheitsrat eine gewisse Koordinierung. Allerdings sollte das Thema Klima und Umwelt dort stärker verankert werden, aus meiner Sicht.
Jetzt hast du es gerade gesagt, Klimakrisen können auch Spannungen verstärken, entweder im Inneren des Landes oder über die Grenzen hinweg. Ich habe aber sozusagen natürlich mich vorbereitet, den einen oder anderen Podcast schon von dir gehört. Da warnst du davor zu sagen, hier so Ursache-Wirkung zu erzählen. Ja, also Klimawandel kann auch zu Kriegen führen. Das wäre sehr kurz gesprungen, ne? Also das hat mehrere Gründe. Könntest du da nochmal drüber eingehen? Ich habe es natürlich im Buch gelesen, weil da bist du mir nicht sehr ausführlich drauf eingegangen.
Ja, man muss da ein bisschen ausholen. Aber eigentlich ist es recht logisch, denn kriegerische Handlungen, Gewalt sind ja selten auf nur eine Ursache zurückzuführen. Das würde man auch in der historischen Betrachtung von Konflikten würde man nie versuchen, einen einzigen Faktor zu isolieren und sagen, das ist der einzige Grund, warum dieser Konflikt ausgebrochen ist. Beim Klimawandel gibt es immer diesen Ansatz, man möchte irgendwie das beweisen, dass es nur auf diesen einen Faktor zurückzuführen ist, was natürlich Quatsch ist.
Ja.
Wir haben eine Situation, in der der Klimawandel auf ganz unterschiedliche Länder trifft und sich eben durch dieses Geflecht von deren unterschiedlicher Wirtschaft, Kultur, Sozialsystem einfach unterschiedlich hindurchwirkt und dann eben über die auch sehr unterschiedlichen Anpassungsfähigkeiten in eine Stabilität oder in eine Instabilität münden kann. Und es ist eben kein Automatismus von Klimafolgen zum Konflikt. Denn die Anwendung von Gewalt ist ja letztlich immer eine menschliche Entscheidung. Also die Anwendung von Gewalt durch Gruppen, durch Regierungen, durch Einzelpersonen ist keine Folge eines Naturereignisses, ne? Also, sondern es ist eine menschliche Entscheidung und die bleibt es auch immer. Gleichwohl kann es natürlich durch Klimafolgen dazu führen, dass Spannungen einfach zunehmen, dass es mehr Konfliktkonstellationen gibt und dass diese Druckmomente dann eben Auslöser oder Verstärker sein können von Krisen. Und somit erklärt es sich eben auch, wenn eine Dürre drei Länder betrifft und in zwei Ländern passiert quasi gar nichts oder es greifen dann halt irgendwelche Mechanismen. Ne?
Ja.
Es gibt eine Interessensvertretung verschiedener Parteien, die Konflikte, Interessenskonflikte werden dann friedlich beigelegt, während dann vielleicht in dem dritten Land es sowieso schon sehr große Polarisierung gibt in dem Land, ungleiche Verteilung von Ressourcen, keinerlei Mechanismen, um eine Hungerkrise irgendwie abzufangen. Und dann kann das natürlich dazu kommen, dass Menschen vielleicht protestieren. Dann gibt es ja immer noch die Frage, was passiert dann? Ja. Ist dann eine blutige Niederschlagung des Konflikts, so wie in Syrien zum Beispiel? Oder gibt es eine friedliche Einigung mit den Demonstranten? Und daran sieht man eben, dieser Verlauf von Konflikten ist ja sehr komplex. Also die Genese von Konflikten ist sehr komplex. Und es gibt unterschiedliche Interventionsmomente, wo immer wieder auch menschliches Handeln darüber entscheidet, in welche Richtung verläuft das jetzt. Mhm. Wird der Interessenskonflikt zum gewaltsamen Konflikt? Wird der gewaltsame Konflikt zum Großkrieg? Und deswegen ist es eben auch wichtig, dass in der Betrachtung von Klimafolgen und deren sicherheitspolitischen Implikationen sich das immer wieder vor Augen zu führen. Ja, es wird Sicherheitskrisen hervorrufen, aber die Verantwortung liegt immer noch bei den Menschen, mit den Klimafolgen entsprechend umzugehen.
Mhm. Syrien hast du gerade in den Mund genommen, ne? Sozusagen, da hast du auch, ich weiß gar nicht, im Buch, glaube ich, auch, ne?
Ich habe es erwähnt auf jeden Fall.
Genau, erwähnt und auch in anderen Gesprächen. Jetzt ist nicht jeder so tief in Thema logischerweise wie du, ne? Hat das eine oder andere aus den Medien genommen. Kannst du vielleicht mal so in einem Beispiel erzählen, sagen, guck mal, da ist so ein Punkt gewesen, ne? Der die Dinge in die falsche Richtung beschleunigt hat oder was auch immer. Ich weiß nicht, ob man das so gut rüberbringen kann, ohne jetzt einen großen Vortrag halten zu müssen. Das ist natürlich viel komplexer als jetzt meine Frage, ja.
Es ist komplex und in Syrien gab es die Unterdrückung durch das diktatorische Assad-Regime und gleichzeitig gab es eben vor Ausbruch des Bürgerkriegs in Syrien eine extreme Dürre. Und diese Dürre war so schwer wie niemals zuvor gemessen. Und diese Dürre führte dazu, dass fast alle syrischen Viehherden verendeten und dass Menschen von den ländlichen Gebieten in die Städte drangen. Gleichzeitig gab es eben sehr viele irakische Geflüchtete, die auch nach Syrien kamen, auch in diese Städte zum Teil fliehen mussten. Und es gab eben so oder so schon eine sehr große Unzufriedenheit mit dem Regime aus ganz anderen Gründen. Und es kam noch die Unzufriedenheit hinzu, dass das Regime eben überhaupt nicht in der Lage war, auf diese Dürre adäquat zu reagieren. Zum Beispiel durch eine Wasserpolitik, die dem irgendwas entgegensetzen könnte. Oder durch Versicherungsleistungen oder Ausgleichszahlungen, sodass den Menschen geholfen wurde. Und dann ballte sich eben diese Gemengelage in bestimmten Städten, wo auch dann die Brotpreise stiegen. Das war die Zeit des arabischen Frühlings und so weiter. Und dann gab es eben aus dieser Unzufriedenheit heraus Proteste. Und diese wurden dann wiederum blutig niedergeschlagen. Und dann nahm der Konflikt seinen Lauf. Und das heißt, diese Vorgeschichte des Konflikts ist eben auch von der Dürre mit geprägt.
Jetzt höre ich erste kritische Stimmen, ne? So, also die sagen, ja, super, Syrien ist ja jetzt weit weg. Was wollen wir denn als Europäer? Bleiben wir mal bewusst bei Europa. Ich finde es so gespannt, du nimmst immer Europa in den Mund. Also du sprichst gar nicht über Deutschland. Also, das fängt schon mit Denkweise an. Aber wo können wir denn aus sicherheitspolitischen Gründen vielleicht auch vorbeugend handeln? Können wir darauf Einfluss nehmen? Können wir da helfen, ohne unsere eigenen Interessen zu vernachlässigen? Ne? Geht das? Kann man da vorbeugend agieren?
Ja, also ich glaube, dass unsere Entwicklungspolitik ein zentrales Element unserer Softpower ist. Wir wissen alle, wir haben Probleme bei der Hardpower, wir haben Probleme bei der Verteidigungsfähigkeit in Deutschland. Das ist ja auch der Grund, warum jetzt hier viel investiert wird. Aber wir haben eine überproportional gute Softpower. Und das liegt natürlich auch an unserer tollen Industrie, aber es liegt eben auch daran, dass wir in vielen Ländern entwicklungspolitisch aktiv sind und dort sehr positiv wahrgenommen werden. Und wir sollten jetzt nicht den Fehler begehen und das irgendwie kaputt machen, weil wir denken, es bringt uns nichts. Es bringt uns sehr viel. Es öffnet Türen für unsere Industrie. Darüber hat man oft nicht gesprochen, weil der humanitäre Gedanke natürlich im Vordergrund stand und auch stehen sollte. Aber natürlich hat es auch unserer Industrie viele Türen geöffnet im Ausland, dass über entwicklungspolitische Maßnahmen Deutschland ein geschätzter Partner in der Welt war und deutsche Unternehmer auch willkommen waren. Und gleichzeitig zahlt es eben darauf ein, dass wir zum Beispiel durch eine stabile, erweiterte Nachbarschaft, ja, wenn man jetzt an den afrikanischen Kontinent und so weiter denkt, auch massiv davon profitieren. Das heißt, wir brauchen die Entwicklungszusammenarbeit, wir brauchen Maßnahmen wie zum Beispiel Environmental Peacebuilding, also umweltbasierte Friedensmaßnahmen, wo man eben über das gemeinsame Arbeiten an Umweltproblemen oder das gemeinsame Verwalten von Ökosystemen Menschen wieder zusammenführt, die sich vielleicht feindlich gegenüberstehen. Und indem wir solche Dinge fördern, können wir eben auch eine Hebelwirkung erreichen, auch um unsere geopolitischen Interessen zu verfolgen.
Finde ich spannend. Soft Power hast du es genannt, werde ich mir merken, auf alle Fälle an der Stelle. Ein guter Punkt, eben zu gucken, da wo vielleicht die direkten Möglichkeiten des Einflusses an Grenzen hat oder was auch immer, unsere Verteidigungsmäßigkeit eben nicht mehr gegeben ist, ne? Oder nicht in dem Umfang. Wir haben andere Wege zu suchen, die wir haben, die uns an der Stelle auch als Hebel helfen können. Ne?
Ja.
Soft Power. Spannender Punkt, spannender Gedanke. Könnte man eigentlich einen eigenen Podcast fast drüber machen. So, wir kommen aber noch ein Thema, was sozusagen du im Speziellen auch in deinem Buch beschrieben hast, kommt das Thema Klimaflüchtlinge. Ne? So, und ich habe es im Urlaub gelesen, es ist keine Urlaubslektüre übrigens, aber man sollte es lesen, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte. So, Klimaflüchtlinge ist jetzt, wird jetzt oft gesagt, aber rechtlich ja schon ein schwieriger Begriff. Du nennst es selber im Buch die Sturmnomaden. Ne? Also was heißt jetzt Klima? Migration genau, du hast schon ein bisschen was mit beschrieben. Und warum sprichst du von den Sturmnomaden? Weiß ich auch nicht, ehrlicherweise. Hast du, glaube ich, auch nicht im Buch aufgeklärt, oder? Wusste ich nicht, zumindest nicht sehr genau oder vielleicht so zwischen den Zeilen.
Ja, also Klimawandel und Migration hängen ja eng miteinander zusammen. Inzwischen, leider muss man sagen, haben wir so viele verschiedene Klimafolgen auf der ganzen Welt, dass die Lebensgrundlagen von Menschen dadurch komplett verändert werden. Und Menschen, deren Lebensunterhalt direkt an den natürlichen Ökosystemen hängt, also zum Beispiel Fischer oder Landwirte, die sind natürlich unmittelbar dann betroffen. Und wenn sich die Umwelt dann so weit verändert, dass sie eben ihren Lebensunterhalt nicht mehr sicherstellen können, dann kann es dazu führen, dass diese Menschen sich dann auch entschließen, abzuwandern. Und das verstärkt eben bestimmte Dynamiken, also zum Beispiel die generelle Land-Stadt-Wanderung, oder auch, ja, transnationale Migration, wenn es zum Beispiel über große Landstriche hinweg nicht mehr möglich ist, zu überleben. Und das heißt, wir werden jetzt in diesem Jahrhundert wahnsinnige Verschiebungen in der Umwelt erleben und spüren die ja auch bei uns zu Hause schon. Ja? Also wir spüren sie, wenn wir die Überflutung sehen im Ahrtal. Ich war vor kurzem ein Interview und meinte, naja, das ist ja kein Problem für Deutschland, die Klimamigration. Ich denke so, naja, also wie nennt man das denn, wenn Menschen ihre Häuser verlieren und dann monatelang nicht zurückkehren können? Natürlich ist das eine Vertreibung. Oder wenn Sie jetzt zum Beispiel über die Waldbrände nachdenken, wo wir eben Hunderttausende hatten, die evakuiert werden mussten. Und wenn die Häuser dann tatsächlich abgebrannt sind, können die Menschen dann dort wieder aufbauen? Gibt es dort finanzielle Mittel für sie? Das sind ja nicht grundlegend andere Fragen, als wenn man sich jetzt anschaut, dass Menschen über einen tropischen Zyklon in Bangladesch ihr Haus verlieren. Wir haben in Europa und Deutschland oft mehr Mittel, um dem etwas entgegenzusetzen, um Wiederaufbau zu leisten. Aber die grundlegende Dynamik, das Leid, das ist ja alles sehr ähnlich. Und ich habe das Sturmnomaden genannt, das Buch, weil die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die aufgrund dieser Klimafolgen migrieren, in verschiedenen Teilen der Welt, im Sahel, in Südasien, im Ahrtal, weil ich diese Menschen oft als sehr starke Menschen wahrgenommen habe, die eben versuchen, mit ihrem Lebensweg etwas den Veränderungen in der Umwelt entgegenzusetzen, damit umzugehen. Und manchmal ist es auch eine Situation, in der es eine Art Nomadisierung gibt, wo sie nicht wieder ankommen, sei es jetzt zum Beispiel tatsächlich physisch nicht mehr ankommen, weil sie dann immer wieder vertrieben werden, weil immer wieder ein neuer Schock kommt, sei es jetzt, sie kommen durch einen weiteren Umweltschock, werden sie wieder vertrieben oder durch einen wirtschaftlichen Schock müssen sie dann in eine andere Stadt nochmal ziehen. Oder es ist einfach diese Rastlosigkeit, den die Menschen manchmal innewohnt, wenn sie ihr Zuhause verloren haben. Und gleichzeitig aber der Versuch, die Familien zu schützen, über die Migration das Leben zu sichern, Migration als Quelle kollektiver Hoffnung zu nutzen und eben so immer noch auch in einem vom Klimawandel geprägten Zeitalter ein selbstbestimmtes Leben zu führen.
Also ich kann mich noch erinnern an das Elbe-Hochwasser, da war meine Heimat sehr stark betroffen, was das für Kräfte bei Menschen freigesetzt hat. Ne? Also das war, aber auch für Solidarität. So. Und das Ahrtal hat ja Ähnliches berichtet, da war ich jetzt nicht vor Ort, aber.
Und es rückt eben immer näher, also wo du es gerade sagst. Also bei uns war vor ein paar Jahren in Niedersachsen, also ich komme aus Bremen, aber an der Grenze zu Niedersachsen, war das große Hochwasser und mein Elternhaus wurde fast evakuiert, also Gott sei Dank nicht, aber ein paar Straßen weiter mussten Menschen ihre Häuser verlassen. Von einem Kollegen von mir, er ist Kanadier, wurden jetzt die Eltern evakuiert wegen der Waldbrände. Und das ist einfach, also die Bedrohungen mehren sich einfach und man merkt einfach, immer mehr Menschen sind betroffen oder bestimmten Risiken einfach ausgesetzt. Und es rückt immer näher. Und man sieht das ja auch in Deutschland, wie viele Teile jetzt schon überschwemmt waren, nach Bayern und so weiter. Innerhalb weniger Jahre spielen sich dann alle möglichen Jahrhundert-Hochwasser ab, wo man denkt, naja, Jahrhundert ist noch lang.
War ein kurzes Jahrhundert, ja.
Und deswegen ist es vielleicht auch etwas, ohne das jetzt zu schmälern, was da an Leid dahinter steht, aber diese Erfahrung, mit diesen Extremereignissen umgehen zu müssen, ist vielleicht auch etwas, was uns vereint als Menschen, wo man sagt, okay, wir haben hier ein gemeinsames Problem, dem müssen wir begegnen. Und da müssen wir auch versuchen, unsere Unterschiedlichkeit vielleicht auch zu überwinden.
Ja. Und ich hoffe, es eint uns nicht erst in der Katastrophe, sondern möglichst vorher. Dann können wir vieles verhindern von solchen Katastrophen, zumindest einige.
Das ist das Versprechen von Paris. Und wir werden es einlösen.
Ja, und alle waren dabei. So, also dementsprechend. Und wir beide strahlen jetzt gerade wieder, nachdem wir viel über Katastrophe gesprochen haben. Bei Migration müssen wir jetzt einmal ein Thema angehen. Wir haben gerade, eine Menge Landtagswahlen anstehen, vor denen viele Demokraten es kraut, wenn man zumindest die Fragen sieht. Und Migration ist ein sehr beliebtes Thema, was da gespielt wird, ne? Und man spricht eigentlich immer nur Migration Richtung Europa. Und wenn, ich will jetzt hier mit unserem Gespräch da keinen Rückenwind noch geben, so von wegen, wir ziehen noch höhere Mauern. Klär vielleicht erstmal auf, was passiert eigentlich mit Ländern, nicht in Deutschland, sondern wo auch immer, in Afrika und Co., die betroffen sind von Migration. Die meisten Menschen betreiben ja Binnenmigration und flüchten nicht nach Europa. Das ist einfach schlichtweg eine falsche Darstellung der Tatsachen. Kannst du da nochmal drauf eingehen, weil das ja viel mit menschlichen Handeln zu tun hat und wann erst der andere Schritt passiert?
Genau, also wenn man sich anschaut, Klimafolgen betreffen Menschen auf der Welt in ganz unterschiedlicher Art und Weise, aber man sieht eben, die meisten Menschen wollen, wenn so ein Extremereignis auftritt, in der Nähe ihres Zuhauses bleiben. Sie hoffen darauf, dass es danach wieder besser wird und möchten dann eigentlich zurückgehen. Also sie ziehen vielleicht in die nächstgelegene Stadt und kehren dann irgendwann zurück. Aber es gibt natürlich auch Situationen, wo diese Rückkehr nicht möglich ist oder wo eben diese Hoffnungslosigkeit auch vielleicht durch extreme Ungleichheit einfach schon so groß ist, dass Menschen eben versuchen, dann auch weiter zu migrieren. Gleichzeitig gibt es natürlich auch große Barrieren für internationale Migration. Es ist ja kein unreguliertes System. Ja? Also jeder, der schon mal einen Visumsantrag gestellt hat in einem Land, wo man jetzt nicht sofort einreisen kann, weiß, dass internationale Migration sehr strengen Regeln unterliegt. Und somit sieht man eben auch, dass es vielleicht bestimmten Menschen auch gar nicht möglich ist, zu migrieren. Das sind verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen, warum es vor allem Binnenmigration ist, also Migration innerhalb von Ländern, die aufgrund von Klimafolgen stattfindet. Aber aus meinen Erfahrungen heraus, mit den Menschen, denen ich gesprochen habe, in vielen Teilen der Welt, ist dieser Wunsch nach Heimat ein sehr starker Wunsch. Und ich glaube, das ist auch was, was jeder von uns zu einem gewissen Grad nachvollziehen kann, ist dieser Wunsch, dorthin zurückzukehren, wo man sich zu Hause fühlt. Mhm. Und das ist nicht anders im Ahrtal wie auf einem anderen Teil der Welt. Ja?
Ja. Und da kann ich nur jedem empfehlen, das Buch reinzuschauen, weil du warst ja da überall vor Ort, wenn ich das so richtig verstanden habe, und hast das sehr lebendig beschrieben, worüber sich die Menschen auseinandersetzen und was sie alles ertragen, um zu Hause zu bleiben. Ja, welche Risiken sie auch eingehen. Das hat mich zumindest geprägt. Und ich hatte eine Luxuszeit im Urlaub, als ich das gelesen habe, im Grunde. Jetzt wird es leider Gottes der Situation geben, ich denke an die eine oder andere Insel, die wird es wahrscheinlich wirklich nicht mehr geben. Das können wir gar nicht mehr verhindern. Durch den Anstieg des Meeresspiegels, da ist Migration, die müssen migrieren. Ja. Jetzt ist Migration dann immer ja so eine Krisenbewältigung. Was könnte man tun als internationale Staatengemeinschaft? Wir reden über Auslandspolitik, dass das menschenwürdig funktioniert.
Ja, das ist die große Frage. Was passiert mit den flachliegenden Korallatollen, also den Inselstaaten, die vom Meeresspiegelanstieg so stark bedroht sind und wo es einfach auch schon jetzt zu wenig Anpassungsfinanzierung gibt? Und was bedeutet eigentlich das Recht zu bleiben und die Freiheit zu gehen? Also wie kann man Bleiben ermöglichen, so lange wie möglich? Und wie kann man vielleicht sogar gleichzeitig die Fähigkeit stärken, ein selbstbestimmtes Leben zu führen? Also quasi, wenn man jetzt über die Klimafolgen nachdenkt und wie massiv das dann auch auf das Leben dieser Menschen einwirkt, ist das eine Beschneidung deren Freiheit. Also wenn ich zum Beispiel auch sehe, dass Menschen einen Teil ihrer Kultur nicht mehr ausführen können, weil ihre Kultur sehr eng damit verbunden ist, also Viehhirte zu sein oder ein erfolgreicher Fischer zu sein, Traditionen darüber laufen, auch Identität daraus gezogen wird, Selbstwert daraus gezogen wird, ne? Erfolgreich in bestimmten Dingen zu sein. Und wenn das einfach immer mehr beschnitten wird, dann ist das eine Einschränkung derer Freiheit, ne? Auch der ökonomischer Sicherheit, deren Gesundheit und so weiter. Aber es hat eben auch diese Komponente von Entscheidungsfähigkeit. Ja? Und Wenn der Klimawandel immer mehr Entscheidungsfähigkeiten wegnimmt, ist es eigentlich Verantwortung aus meiner Sicht derer Staaten, die diesen Klimawandel verursachen, möglichst viele Entscheidungsfreiräume wieder zu öffnen. Also, und das kann eben auch bedeuten, dass man legale Migration ermöglicht, ja? Und geordnet ermöglicht. Und es kann auch in unserem Interesse sein, natürlich, wenn man sich anschaut, wie unser demografischer Wandel sich vollzieht, ist Migration eben auch ein wichtiger Faktor, um unsere wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit langfristig aufrechtzuerhalten. Mhm. Und gleichzeitig muss man aus meiner Sicht, auch aus ethischer Sicht sagen, natürlich können wir jetzt nicht zu den vulnerabelsten Ländern der Welt gehen und da jetzt die bestausgebildetsten Leute abschöpfen als Teil unserer außenwirtschaftlichen Strategie.
Auch eine besondere Migrationspolitik.
Genau, weil man ist ja sehr schnell so ein Extrem, sondern einen partnerschaftlichen Ansatz versuchen umzusetzen. Ne? Also dass man sagt, zum Beispiel Ausbildungspartnerschaften, ne? wo man lokale Entwicklung stärkt, Leuten auch ermöglicht, lokal sich weiterzuentwickeln und Lebensgrundlagen aufzubauen, diese Lebensgrundlagen vielleicht auch zu diversifizieren und gleichzeitig auch einen Teil migrieren lässt, vielleicht auch über Geldrücksendungen, die lokale Wirtschaft stärken. Also das ist ein komplexes Feld. Ich glaube, wichtig ist, dass das Gespräch zu suchen und auf Augenhöhe mit den Menschen zu sprechen, die eben auch vor diesen großen Herausforderungen stehen. Auch weil wir vielleicht selbst vor den Herausforderungen bald stehen könnten. Gerade was die Hitzewellen betrifft, da sollten wir uns jetzt sputen und von anderen Ländern lernen, was die Anpassung an solche Hitzeextreme betrifft.
Ja, wenn ich so denke, Pflegeheime, Krankenhäuser, wie viele Klimaanlagen wir haben, ne? Ich muss gestehen, ich habe keine. Denke schon drüber nach. Im Urlaub hatte ich eine, aber Italien hat schon länger andere Temperaturen.
Ja, ich meine, wir brauchten es ja früher auch nicht.
Ja.
Also als ich Kind war, gab es nicht diese extremen Hitzesommer. Ja. Und es gab schon gar nicht 40 Grad im Juni. Und ich glaube, es holt uns jetzt langsam ein, dass diese Veränderungen schneller kommen, als vielleicht nicht als die wissenschaftlichen Projektionen es sagen, aber als unsere politische Erwartung es abgebildet hatte.
Ja. So, jetzt muss ich auf die Zeit gucken, Kira. Ich sehe schon, die rennt und rennt und rennt und rennt. Deswegen muss ich jetzt so ein bisschen bei meinen überlegten Fragen abkürzen. Ich würde dir jetzt sozusagen die Möglichkeit geben, auf die eine oder die andere Frage zu antworten. Mach es mal so rum. Also zwei Fragen. Also entweder, also wir stehen ja vor Landtagswahlen, ne, sozusagen, und da wird ja, hatte ich gerade Migration immer sehr verkürzt dargestellt. Du hast gesagt, das Thema ist viel komplexer und ist so. Ich bin selber in das Buch eingestiegen und das eine oder andere da nochmal neu mitgenommen. Also du hättest die Möglichkeit jetzt sozusagen der politischen, demokratischen Mitte Empfehlungen zu geben, wie sie mit dem Thema umgehen. Ne? Das macht ja gerade jeder sehr unterschiedlich. Ob es erfolgreich ist, das würde ich jetzt mal hinterfragen wollen. Da gehen wir jetzt aber nicht rein, wir sind keine Politiksendung. Die hättest du, aber du bist Migrationsexpertin, du redest mit Politik, du weißt. Also wäre eine Möglichkeit. Oder zweiter Punkt, ein bisschen globaler, ein bisschen weitreichender sozusagen. Wie lassen sich verhindern, dass Klimapolitik, ich würde ja Klima eigentlich nicht Politik bezeichnen, das trifft uns ja alle, aber so wird es ja genannt, Klimapolitik. Was sollten wir tun, dass die nicht weiter polarisiert? Weil sie wird ja schnell mit einer Partei verbunden, aber eigentlich trifft sie uns ja alle. Ne? So, und zumindest nur eine ignoriert es, die anderen nicht. Also alle anderen haben es ja, leugnen es nicht. Also, welche der Fragen würdest du beantworten wollen?
Ich glaube, ich würde eher auf die außenpolitische, auf die zweite Dimension gehen.
Okay.
Ja, als
ja, also sozusagen, wie lässt sich verhindern, dass Klimapolitik weiter polarisiert?
Ich glaube, nach diesem Sommer liegt die Antwort eigentlich auf der Hand. Wir haben hier ein gesamtgesellschaftliches Problem, ein globales Problem, was sich aber nur durch viele Einzelhandlungen wird lösen können. Wir haben das Instrument an der Hand, die internationalen Klimaschutzverhandlungen, und sollten dieses entsprechend nutzen. Und was sozusagen unsere Binnenlogik hier in Deutschland betrifft, auf die Fakten schauen, mutig genug sein, nicht die Augen vor der Wahrheit zu verschließen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Es wird sehr viel debattiert über, war das jetzt schon der Klimawandel? Natürlich haben wir ein verändertes Weltklima. Das zeigen alle Messdaten. Es gibt das Klima der Großelterngeneration, gibt es so nicht mehr. Das heißt, alle Konflikte, alle Krisen spielen sich jetzt vor diesem veränderten Temperaturraum ab und sind somit auch deutlich schwieriger zu lösen. Und ja, also ich glaube, wir brauchen ein gemeinsames Verständnis von der Realität und eine größere Offenheit darüber, welchen Weg wir gehen können, dass es viele Wege zum Ziel gibt, um eben diese Herausforderungen zu begegnen. Ich glaube, ein bisschen mehr Gelassenheit würde uns in dieser Debatte auch gut anstehen.
Ja, sehr schön. So, trotz fortgeschrittener Zeit, liebe Kira, die 5x5 bekommst du natürlich auch. Ja. So, die 5x5 an Dr. Kira Finker. Ich stehe für
eine neue Geopolitik, die den Klimawandel und das G, also die Erde, mit einschließt.
Nachhaltigkeit heißt für mich
Stabilität.
Bezüglich Nachhaltigkeit würde ich privat niemals sagen, die niemals, ich weiß, aber trotzdem.
Ich wollte gerade sagen, nie sagen.
Okay, sehr schön. Folgende Frage, Enrico, hast du mir noch nicht gestellt. Und du darfst sie auch gleich beantworten. Bestimmt eine Menge.
Vielleicht die Frage nach, was ist eigentlich mit der Biodiversität?
Dann sag mal was zu.
Ja, jetzt stehe ich natürlich in der Pflicht, das auch zu beantworten. Das sind natürlich Krisen, die miteinander zusammenhängen. Ne? Klimafolgen sich auf Biodiversität auswirken. Man sieht das natürlich ganz besonders stark an den Waldbränden. Man sieht es in den Meeren und so weiter, dass man eben die Sicherheitsimplikationen davon auch nicht unterschätzen soll. Mhm. Und ich hatte da ganz interessante Erfahrungen, auch im Sicherheitssektor, wo dann so Fragen gestellt sind, warum soll ich mich jetzt hier damit auseinandersetzen, was irgendwie das Insektensterben irgendwie angeht, zum Beispiel. Ja, so. Ja, das natürlich liegt nicht ganz auf der Hand, aber wenn alles um einen herum anfängt zu sterben, sollte man sich anfangen, Gedanken zu machen.
Guter Punkt. Gab es übrigens eine Folge 5x12 mit Professor Dr. Clement Tockner vom Senckenberg-Institut. Ja, hätte mich auch gewundert, wenn ihr euch nicht kennt. War auch ein spannendes Thema, ist schon ein paar Tage älter, aber
ja, die muss ich mal nachhören.
Aktueller denn je. Sehr schön. Also, liebe Dr. Kira Finke, herzlichen Dank für unser tolles Gespräch, deine Einordnung der Themen und vor allem deinen Blick über die Zusammenhänge. Denn darüber habe ich sicher noch keine Folge gemacht. Klimakrise ist also nicht nur eine Umweltfrage, sondern eine Frage auch von Sicherheit, Energieversorgung, Frieden und Migration. Die Herausforderungen, wissen wir, sind wir heute öfter dran vorbeigekommen, sind groß. Aber wir sind denen nicht hilflos ausgeliefert. Das hast du auch immer wieder mit rübergebracht. Dankeschön dafür. Wir haben heute darüber gesprochen, wie wir unsere Gesellschaft resilienter machen können, Konflikte präventiv verhindern und auch Menschen dabei unterstützen können, in ihrer Heimat zu bleiben. Oder darüber, was wir tun müssen, wenn das irgendwann nicht mehr möglich ist. Klar ist, wir sind der Klimakrise nicht hilflos ausgeliefert. Aber wir müssen jetzt handeln. Mit konsequentem Klimaschutz, sozial gerechten Anpassungen und einer Politik, die Verantwortung übernimmt. Liebe Kira, vielen Dank noch einmal für das Gespräch. Das war 5x12. Hören, was wirkt. Mein Name ist Enrico Eberlein und bei 5x12 spreche ich mit Menschen, die zeigen, wie Transformation gelingen kann, mit Mut, neuen Perspektiven und konkreten Lösungen. Danke fürs Zuhören und folgt mir gerne auf LinkedIn oder auf YouTube und schaut gerne, was Kira sonst noch erzählt hat. Gibt spannende Publikationen. Dankeschön, Kira.
Danke dir.